Ja, liebe Impact Insider Freundinnen und Freunde, ich bin mal wieder Thomas Gablitter hier aus Berlin im Impact Insider Podcast. Wir haben heute wieder einen sehr spannenden Gast bei uns, den wir begrüßen dürfen, der Tarek von Affinigo aus Saarbrücken, wie ich gerade erfahren habe. Da haben wir uns auch über Prosus Share unterhalten, den ich im Studium auch behandelt habe, der auch in Saarbrücken lehrt. Oder der auch bekannt ist, meinte Tarek gerade, da gibt es auch die zwei Share Tower von seiner Firma. Ganz spannender Hintergrund, guter Professor, finde ich. Habe ich auch viel gelernt. Aber ein anderes Thema. Heute haben wir Tarek zu Gast. Tarek, bevor wir konkreter zu euren Startup kommen, kurz zu dir. Wer bist du? Was hast du gemacht? Was war der logische Schritt zu Affinigo? Und in einem Satz, was macht Affinigo?
Ja, erstmal vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Hat uns sehr gefreut, dass wir die Anfrage bekommen haben. Und ja, wie du sagst, die Share Tower, die sind am Unicampus nicht zu übersehen, auch wenn wir bei uns aus dem Bürofenster im Starterzentrum schauen. Ja, zu mir, mein Name ist Tarek Hamadi Spanjol. Ich bin 31 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Saarbrücken und habe auch bei uns an der Universität in Saarbrücken nach meiner Ausbildung studiert. Also mehr betriebswirtschaftlicher Hintergrund, aber da stand dann auch quasi der Kontakt, als ich dann studiert habe an der Uni, sehr, sehr nah auch zum Gründercampus bei uns an der Universität. Und es ist so ein bisschen anders als bei anderen Gründungsprojekten, gab es bei uns ein Gründungsprojekt, aber keine Gründer. Und so hatte sich dann quasi das Projekt Affinigo oder wie es am Anfang hieß, Innoschein entwickelt und beruht quasi darauf, dass wir die Energieeffizienz von Nichtwohngebäuden bei der Beleuchtung verbessern und das Ganze innerhalb von 1 bis 2 Stunden ohne Sanierungsmaßnahmen. Das haben wir uns so ein bisschen auf die Kappe geschrieben.
Okay, also bei euch geht es um das Thema Beleuchtung und Einsparung durch Beleuchtung, aber dazu kommen wir noch gleich im Kontext. Und ihr macht nur Nichtwohngebäude, also Wohngebäude kommen bei euch sozusagen, ist gar kein Thema.
Ja, du hast es richtig erkannt. Also in Summe muss man halt einfach sagen, dass es einen großen Unterschied gibt im Nutzungsverhalten von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden. Und gerade bei den Wohngebäuden merkt man dann schon, dass man schon die, zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt gerade vom Thema Beleuchtung sprechen, dass die Beleuchtung relativ bedarfsgerecht eingeschaltet wird. Und beim Nichtwohngebäuden ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil sie da doch sehr, sehr frequentiert sind teilweise. Ist halt dann, kann man so sagen, mehr oder weniger so ein ungünstiges Verhalten, was keine Absicht ist, dass die Beleuchtung dauerhaft eingeschaltet ist, aber niemand möchte dem anderen irgendwie das Licht ausmachen, auf die Füße treten oder manchmal vergisst man es auch einfach, weil man vertieft ist in der Arbeit und da haben wir halt eben ein sehr, sehr großes Potenzial, weil eben doch der Gebäudesektor für 30% der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und die Beleuchtung ja doch der größte elektrische Verbraucher ist in so einem Nichtwohngebäude. Und deshalb hatten wir uns da so ein bisschen dem Thema gewidmet mit und möchten da die Energieeffizienz gerne ein bisschen verbessern.
Nee, macht Sinn, weil ich meine, bei Wohngebäuden ist schon, sag ich mal, Smart Building, Smart Home ja so ein bisschen schon gekommen, ja, mit Sensoren, wo das Gebäude oder die Wohnung sich selber auch guckt, wer ist gerade im Zuhause, wann kommt er, wann das Licht angeht, ausgeht. Da ist es mehr schon verbreitet als nicht Wohngebäudebereich, das kenne ich auch ganz gut. Was ist so ein bisschen euer Schwerpunkt? Sind es eher Büros, sind es öffentliche, sind es Flughäfen? Kann man das eingrenzen oder sind es wirklich alle nicht Wohngebäude?
Ja, also nicht Wohngebäude, speziell halt eben Büro, Verwaltungsgebäude, Schulen, Kitas, Forschungsgebäude, Universitäten. Im Grunde kann man sagen, also unsere Kunden sind eben der öffentliche Sektor, weil der eben einen sehr großen Gebäudebestand hat, insbesondere auch einen teils ineffizienten älteren Gebäudebestand, wo man halt viel Potenzial hat, aber halt eben auch die Privatwirtschaft mit Bürogebäuden und Verwaltungsgebäuden, wo wir eben größere Verkehrswege haben, wie Flure, Treppenhäuser, dort können wir unsere Technologie eben sehr gut mit ganz einfachen Möglichkeiten platzieren.
Ist der öffentliche Sektor nicht ein schwieriger Kunde?
Ja, das kommt drauf an. Natürlich sind die Entscheidungswege manchmal ein bisschen länger. Ja, man hat halt das Thema Ausschreibung, was sagen wir mal, ein wichtiges Thema ist, um gewisse Regeln eben vorzugeben. Zum anderen gibt es tatsächlich dann auch die ein oder andere Möglichkeit. Zum Beispiel bei uns ist jetzt das Thema, wir haben eine Patentlösung. Unsere Lösung ist auf europäischer Ebene patentiert, sodass eben dann auch auf kommunaler Ebene die Möglichkeit besteht, sagen wir mal, das Thema Ausschreibung nicht durchführen zu müssen.
Okay.
Wir machen ja quasi einen geringen invasiven Eingriff auch, der deshalb halt auch von den Investitionskosten her überschaubar ist. Und daher gibt es quasi Möglichkeiten, eine größere Ausschreibung eben zu umgehen, insbesondere wenn man jetzt gerade mal erste Projekte macht, Pilotprojekte macht, die jetzt von den Kosten, vom Kostenaufwand her überschaubar sind.
Okay. Ist es dem geschuldet, dass ihr eben eine Ausgründung seid von der Uni, dass ihr ein Patent habt? Weil ich kenne es ja sozusagen, sag ich mal, hier aus der Berliner Bubble, ja, da spielen Patente nicht so eine Rolle, ja. Da wird kopiert bis zum Umfallen. Ich meine, wir haben es ja mitbekommen hier mit Gorillas, Flink und Co., ja. Da wurde gleich nächste Stunde das gleiche Modell kopiert. Ist das bei euch wegen Uni-Gründung nochmal anders, dass da wirklich auch Patente eine wichtige Rolle spielen, um wirklich die Idee zu schützen? Oder ist das einfach nur zufällig gekommen bei euch?
Nee, tatsächlich, Patente sind bei uns an der Universität ein sehr großes Thema. Also unsere Lösung ist ja quasi an der Universität entstanden. Tatsächlich durch einen Mitarbeiter an der Universität, der dann quasi eine Lösung hatte sich dann bei uns quasi im Starterzentrum vom Gründercampus so ein bisschen die Flure angeschaut gehabt, okay, wo könnte man dann diese Lösung denn platzieren? Und da ist tatsächlich dann Jens Krück bei uns aus dem Gründercampus drauf aufmerksam geworden, hat gesagt, was macht ihr denn? Wo lauft ihr denn rum? Was macht ihr hier? Und da hat er das so ein bisschen erklärt, was der Hintergrund ist. Und dann hat er gesagt, das ist doch ein super Gründungsprojekt, ne? Lass uns doch hier was draus machen, ne?
Ja.
Die Universität selber war ja dann schon hinten dran mit dem Thema Patent. Und so kam dann halt quasi die Möglichkeit zusammen, dass dann die Universität bzw. der Gründercampus dann auch für dieses Gründungsprojekt Gründer gesucht hat. Und so haben wir uns dann quasi dann kennengelernt dort und gefunden. Und aber wie du sagst, also Thema Patent ist natürlich immer gut und schön, aber es gibt natürlich auch viele Firmen, die einfach nur Leute haben, die schauen, um Patente zu umgehen. Aber ich denke, dafür sind wir noch gar nicht groß genug, dass die Leute da nach links und rechts nach uns schauen. Aber das wollen wir natürlich ändern.
Sehr gut. Dann lass doch mal konkret zum Produkt kommen. Was bietet ihr an? Was macht Effinigo so besonders? Ist das eine Hardware? Ist das eine Software? Ist das eine Hardware und eine Software? Was ist das Produkt von euch?
Ja, da muss man, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Also im Grunde kann man sagen, wir sind jetzt kein Hardware-Vertrieb. Okay. Also wir haben uns bewusst als Full-Service-Energiespar-Dienstleister aufgestellt, auch unter anderem aus dem Grund, wie du es gerade vorhin schon gesagt hast, öffentlicher Sektor ist halt jetzt im Moment auch aktuell schwierig, was Kapazitäten betrifft. Ne? Also manchmal hängt es tatsächlich auch gar nicht am Geld, sondern einfach, dass die Kapazitäten nicht vorhanden sind. Ne? Handwerker sind auch sehr rar. Wir haben halt eben auch eine technische Lösung und wir haben uns deshalb halt auch deshalb bewusst von Beginn an als Full-Service-Energiespardienstleister aufgestellt,
okay.
Das quasi dann damit beginnt, dass wir erstmal auf das Problem aufmerksam machen. Wir sprechen mit dem öffentlichen Sektor oder auch mit der Privatwirtschaft natürlich. Und weisen erstmal auf das Problem hin, weil viele haben auch gar nicht so das, merken gar nicht, ne, was überhaupt an Beleuchtung so in so einem Gebäude hängt, ne?
Ja.
Und schrecken dann erstmal auch, okay, ja, stimmt, hast du recht, ne? Das Thema LED-Umbau ist bei vielen drin. Das wird auch sehr, sehr häufig gemacht. Und das Thema tatsächlich smarte Steuerung der Beleuchtung ist gar nicht mal so weit verbreitet, ne?
Okay.
Und deswegen war auch so in den vergangenen Jahren, ich glaube 2021 war der letzte DENA-Gebäudereport, wo ein paar Fakten dazu kamen, dass nur 15% aller Nichtwohngebäude in Deutschland über eine smarte Beleuchtungssteuerung verfügen. Und da gibt es halt jede Menge Bedarf. Und wir, nachdem wir halt eben so ein bisschen auf das Problem hingewiesen haben, gehen wir halt da auch in Vorleistung. Heißt, wir bieten unseren Kunden dann halt eben an, dass wir eine Berechnung von einem Einsparpotenzial machen, dass wir sagen, hey, such dir mal einfach ein Gebäude aus, guck mal, guck dich mal ein bisschen bei dir um. Wir können dir sagen, was kannst du an Stromkosten einsparen, was kannst du an Emissionen einsparen, ne? Was würde jetzt konkret für dieses Objekt eine Umsetzung kosten, versorgen quasi alle mit transparenten Daten, sodass dann quasi die Kunden sich entscheiden können, okay, das und das haben wir, das kostet uns, das sparen wir ein. Und erst dann machen wir quasi, würden dann erst Kosten auf die Kunden zukommen, wo es dann quasi um die Installation geht, wenn die eben dann vorher quasi Gebäudedaten auf, beziehungsweise haben dafür ein Formular, was wir den Kunden zuschicken. Da kann auch so ein bisschen eintragen, okay, was haben wir denn hier an Beleuchtung hängen bei uns? Und dann können wir halt eben diese Abschätzungen machen und bis es dann nachher dann zur Installation kommt, die wir mit Partnerbetrieben machen, mit Elektromeisterbetrieben, aber auch mit Rahmenvertragspartnern von Kunden oder bestehenden Partnerschaften auf Kundenseite und kümmern uns dann auch natürlich um die Abnahme, sodass sich der Kunde im Prinzip eigentlich nur Gedanken machen muss, will er es haben oder will er es nicht haben.
Okay, aber ihr habt trotzdem eine eigene Hardwarelösung oder habt ihr keine Hardwarelösung?
Genau, also wir haben eine Hardwarelösung. Wir haben diese Hardwarelösung, sind wir jetzt gerade dabei, noch ein bisschen smarter zu machen. Die ist aktuell recht analog, haben aber jetzt eine IoT-Schnittstelle. Also wir haben jetzt den neuesten Prototypen mit einer IoT-Schnittstelle, der auch die Basis bildet für zukünftige Weiterentwicklungen bei uns. Das ist, geht noch ein bisschen weiter über Visualisierung von Verbrauchsdaten, Messung von Verbrauch und da haben wir noch ein bisschen was vor, dann, dass wir quasi irgendwo in Richtung digitaler Zwilling gehen und dass wir von mehreren Seiten quasi so ein Nichtwohngebäude dann nicht nur auch bei der Beleuchtung, sondern in Summe dann eben die Energieeffizienz verbessern wollen und am besten halt eben mit gering investiven Maßnahmen, mit gering invasiven Eingriffen.
Ja, wenn ihr schon IoT macht, dann wird irgendwann KI auch eine Rolle spielen und das Uni Saarbrücken ist ja auch bekannt für Wirtschaftsinformatik, da werdet ihr auch gut aufgestellt sein mit Doktoranden, Professoren und Studenten, die euch da helfen können. Finde ich sehr spannend. Also seid ihr aktuell zum Beginn eine Art Energieberatung für den öffentlichen Sektor, für den Gebäudebestand. Das ist ja ein Riesen-Boom-Thema. Ich habe, glaube ich, gestern gab es Announcement, dass Fuchs und Eule ist ein Startup hier, ich glaube aus Berlin sogar, die machen eine Energieberatung für Wohngebäude. Aber die haben sozusagen aber auch immer einen Teil, das gibt 42 Watt, gibt es Enter, ja, das sind also die drei großen Energieberater. Die haben sich fokussiert auf Wohngebäude. Ja. Aber ich habe, weil ich die einmal analysiert habe, bei Impact Insider einen Artikel, bieten aber nebenbei auch immer nicht Wohngebäude an, so eher so als Ausschuss eben. Ne? Mhm. Aber bei denen, das ist bei denen aber eher sozusagen Portfolios von Privatpersonen und nicht Wohngebäude, finde ich, ist eine Lücke, ja, die ihr da gefunden habt, weil das bieten die drei großen, ja. Wir arbeiten zum Beispiel bei Impact Insider auch mit Meteo Viva zusammen. Meteo Viva ist ja eher eine Softwarelösung für Nicht-Wohngebäude. Die machen Flughäfen und die dekarbonisieren zum Beispiel die ganze Stadt Hamburg. Haben aber keine eigene Hardware eben. Ja? Die machen sozusagen wirklich auch Steuerung und so weiter. Und deswegen finde ich sozusagen diese Energieberatung von öffentlichen Sektor vor allem. Ja? Weil Bürogebäude sozusagen, Privatsektor, würde ich sagen, gibt's auch viele Berater, sowas wie Dresden Sommer, ja, die da schon sehr tief involviert sind. Ich frage mich immer, war jemals den öffentlichen Sektor bewusst, dass Energieeinsparung ein Thema ist? Weil als Privatperson kriegst du deine Energierechnung, ja, deine Stromrechnung und bist erschrocken in den letzten Jahren, ja. Aber Ich kann mir selber noch nicht vorstellen, wie das beim öffentlichen Sektor funktioniert. Bei so einer Uni oder so einer Kita, gibt es da jemanden, sozusagen, oder ist das eine öffentliche Stelle bei Land oder Stadt, der die Rechnung bekommt? Oder weiß einer in der Kita zum Beispiel irgendein Mensch, was er Kosten für Energie und Strom hat?
Ja. Also, zu deiner ersten Frage, wir sehen uns natürlich auch irgendwo klar als Berater. Ich meine, wir wollen halt prinzipiell erstmal auf das Problem hinweisen, ne, dass die Leute sich bewusst sind, okay, hier liegt ein Problem vor und dafür gibt für dieses Problem gibt es auch eine Lösung. Deswegen sind wir halt ein bisschen Berater, natürlich, klar, aber hauptsächlich halt eben Dienstleister, um dieses Problem halt eben zu lösen.
Ja, ja.
Aber ja, ich denke, es ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn du halt selbst dafür bezahlen musst für deine Stromrechnung, hast du halt nochmal so, glaube ich, so einen anderen Fokus auf die Sache, als wenn es jetzt nicht aus deinem eigenen Geldbeutel rauskommt.
Ja.
Ich denke, man hat halt wirklich im öffentlichen Sektor sehr, sehr viel Bürokratie, sehr, sehr viele Entscheider, die, wo es dann halt eben auch so ein bisschen so ein kleiner Dschungel wird, ja. Also der eine, ne, wir haben oft, ist wirklich sehr oft Leute, die halt wirklich super motiviert sind, die gerne was machen würden. Und dann müssen die aber tatsächlich durch drei Instanzen durch, um das Ganze eben durchzusetzen. Und dann sagen zwei ja, aber zum Beispiel zwei von den dreien, die haben halt von dem Projekt noch nie was gehört, wissen gar nichts darüber und bekommen halt wirklich nur so einen kleinen Ausschnitt von dem, was eigentlich dann gemacht werden soll. Und dann, ja, ist es halt auch, kann ich auch verstehen von der Seite, dass sie sich auch nicht um alle Projekte von A bis Z halt eben durchgehen können. Und dann ist es halt schade, wenn es dann halt von der, an so einer Stelle dann nachher scheitert, wenn drei sagen ja, aber einer sagt nein. Und dann ist das Projekt irgendwo gestorben, ne? Das ist, ich denke, das ist halt irgendwie so ein Dschungel, so ein Bürokratie-Dschungel, der dann vielleicht zukünftig, wo wir dann gut beraten werden, den vielleicht ein bisschen abzubauen.
Ja, das ist, glaube ich, von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich. Ja, wenn ich mir jetzt Berlin anschaue, hier in Berlin, die Politik oder die Landesregierung und dann sowas wie Freiburg, ja, die sehr ökologisch ja aktiv sind, ja, da wird es von Kommune zu Kommune sehr verschieden sein, eben, ja. Bei euch ist ja sozusagen, ich glaube, jetzt muss ich mal selber lügen, der Kämmerer ist wohl dafür zuständig, sozusagen, irgendwie Energie zu bezahlen oder die Kosten zu bezahlen. Aber was ich spannend finden würde, ja, das, weil ich ja so ein bisschen aus der Politik vom früher komme, es gibt ja den Haushalt, ja, den Landeshaushalt oder den Stadthaushalt. Und man müsste mal berechnen, wenn man mit eurer Hardware oder mit eurem System so viel Geld einsparen könnte durch diese Beleuchtung-Einsparung. Ja, ich glaube, hast du 15% irgendwas gesagt? Nee, du hast keine Zahl genannt.
Wie viel 15% der Nichtwohngebäude haben keine Beleuchtungssteuerung. So war mal vor einigen Jahren die Statistik dazu, ja.
Ja, aber wie viel kann man ungefähr einsparen im Durchschnitt, wenn man sozusagen eure Lösung einsetzt?
Also wir haben das Ganze mal bei uns an der Universität vertestet. Wir haben ja da so eine riesen Spielwiese, wo wir uns ein bisschen austoben können und unsere Technologie verbauen können und haben tatsächlich dann auch mal vorab natürlich gemessen, okay, wie sind denn die Beleuchtungszeiten überhaupt? Ne? Wie oft ist die Beleuchtung tatsächlich vorher eingeschaltet ohne unsere Steuerung? Wie oft ist die Beleuchtung danach eingeschaltet? Und da haben wir einfach mal vier Gebäude rausgesucht, haben uns dann auf den vier Gebäuden nur wirklich einen Flur je Gebäude rausgesucht und konnten dann dort die Beleuchtungszeiten um 80% reduzieren, und konnten da der Universität alleine auf den vier Fluren knapp 3 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr sparen, 4.000 Euro und ich glaube 7.500 Kilowattstunden Strom waren es gewesen. Und wenn man das dann eben quasi auf den gesamten Komplex der Universität irgendwie ausrollen würde oder eben auf Landesebene, Ministerien damit ausstatten würde, können wir natürlich da einen riesen Effekt erzielen.
Ja, super. Deswegen müsstet ihr sowas ausrechnen für zum Beispiel für die Stadt Berlin. Ja? Was könnten die insgesamt sozusagen an allen öffentlichen Gebäuden mit eurer Technologie einsparen? Und wie viel Budget wäre es frei für andere Sektoren, wie zum Beispiel Bildung, öffentlicher Dienst, nicht öffentliche Verkehrsmittel oder Kultur? Damit käme man mal in die Presse. Ja, da hätte ich sofort Kontakt für euch, für Tagesspiegel, die würden das sofort bringen, wenn man sozusagen in allen Nichtwohngebäuden des öffentlichen Sektors eure Technologie einsetzt, hat man ein Budget für Bildung von 100 Millionen. Nein, das ist gelogen, weißt du, aber
so
wirkt. Ja, ich weiß, zum Beispiel hat eben hier Price Hubble, ist ja Bewertung, aber von Wohngebäuden, und die haben mit Zeit, das ist eine Technologie, wo man Grundstücke bewertet, wo man aufstocken könnte. Und die haben zusammen eine Studie gemacht, wie viel könnte man Wohnungen neu dazu bauen, ja, günstig, wenn man aufstocken würde oder die Lücken in Berlin sozusagen mit Wohnungen aufstatten würde. Und die sind mega damit in die Presse gekommen, ja.
Also
das sieht, ja, wenn man sagt, weil die ganzen Ressorts, die kämpfen ja gegeneinander so ein bisschen in so Städten eben, ne? Bildung, Kultur, Verkehr, wie auch immer. Und wenn ihr sowas darstellen könntet für so eine Stadt Berlin, ja, einfach medial, würdet ihr sofort einen medialen Effekt haben, bumm, ja, würde sofort in jeder Tageszeitung sagen, jetzt alle Städte bitte hier eure Technologie einsetzen, weil das Geld könnte für Bildung, für öffentlichen Verkehr und für Kultur eingesetzt werden.
Ja, absolut, ne? Oder an anderen Stellen noch was zum Klimaschutz eben
Genau,
dann
oder
beitragen.
genau, oder Parks, ja, und Wälder, wie auch immer. Nee, sehr schön, das ist doch eine Idee, die müsst ihr umsetzen, helfe ich euch
Genau.
dabei.
Also wir sind auch in Kontakt mit dem Berliner Immobilienmanagement. Ich weiß nicht, vielleicht hört es ja jemand. Also wir sind bereit, ne? Also
ich werde euch da mal in Kontakt bringen. Das finde ich mega spannend eben, ne? Da läuft was. Lass mal zum Abschluss noch mal ein bisschen gesellschaftspolitisch, kritisch, positiv, negativ werden. Jeder redet von Impact. Ja? Ich meine, wir heißen Impact Insider, Bio, Vegan, Elektroautos und so weiter. Was glaubst du, sind wir aktuell eine Impact-Gesellschaft bereits? Sind wir auf dem Weg dahin oder sind wir noch weit weg dahin? Und vieles, was passiert, ist eher dadurch geschuldet, dass es eben entweder Gesetze gibt, was ja okay ist, oder Subventionen oder Strafen, wenn man es nicht tut. Ja, wenn man jetzt als Immobilieneigentümer nicht seine Heizung umgestaltet, kriegt man Strafen. Ja, also sozusagen wird bestraft oder es wird irgendwas subventioniert. Oder sind die Bürger schon so weit zu sagen, durch den Klimawandel, auch die junge Generation ist ja auch sehr aktiv im Umweltschutz. Was glaubst du, sind wir eine Impact-Gesellschaft bereits auf einem guten Weg oder noch weit weg?
Das ist ein ganz schwieriges Thema, Thomas. Ich behaupte guten Gewissens, dass der Impact auf jeden Fall da ist. Ich glaube, wir sind als Gesellschaft dabei gerade auch so, wir sind uns dabei weiterzuentwickeln und ich glaube, wir müssen uns auch weiterentwickeln, weil ich glaube, wir haben immer noch so in der Gesellschaft sind wir noch so ein bisschen, zeigen wir gern so mit dem Finger auf andere Leute. Ja, der macht aber das und der macht das. Und ich finde, wenn wir alle einfach mal so ein bisschen selbst vor unsere Haustüre kehren und gucken, dass wir mit uns selbst im Reinen sind, mit dem, was wir tun, könnten wir wahrscheinlich viel, viel erreichen. Also ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt so als Bürger des Staates Deutschland nicht an allen Stellschrauben drehen können, um das Klima irgendwie zu retten. Na, da gibt es halt viele Bereiche, die eben verantwortlich sind, die Emissionen halt eben dann in die Höhe steigen lassen. Und ich denke, da ist es dann irgendwo ja die Aufgabe, vielleicht von uns irgendwie darauf aufmerksam zu machen, aber halt auf politischer Ebene eben dort anzusetzen, um eben da aktiv zu werden, Emissionen zu reduzieren. Und das einfach, ich denke, irgendwann Klimaschutz ist halt sehr, sehr teuer, hat man jetzt auch in der letzten Zeit auch einfach gemerkt. Ne? Und da fehlt halt dann einfach auch irgendwo die Akzeptanz, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Ich meine, wenn du halt irgendwo in einen Laden gehst und siehst, dass dich jetzt das Produkt, weil es halt eben nachhaltiger ist, so viel kostet, dann überlegst du dir halt zweimal, kaufst du das oder nicht. Ne? Und ich denke, dass wir einfach Wege finden müssen und da ist halt das Thema Innovation halt sehr, sehr wichtig in der Wirtschaft, dass wir Wege finden müssen, um Klimaschutz halt eben bezahlbar zu machen und das wird sich dann halt auch Stück für Stück dann eben dann auch, dass wir auch irgendwo halt auch Entwicklungen haben, die dann halt auch im alltäglichen Leben gebraucht werden können, ja. Sodass wir dann halt eben an vielen Stellschrauben drehen können, um den Impact zu vergrößern, aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Und hoffe natürlich, dass wir dann irgendwo auch, dass der Impact dann nicht an den Grenzen von Europa oder in vielen anderen Staaten Halt macht, sondern dass wir quasi die ganze Welt dann irgendwo mit beeinflussen oder auch andere Staaten uns beeinflussen. Ich meine, es gibt auch noch viele Staaten, die sind weiter als wir. Und das war irgendwie Hand in Hand. Wir leben halt alle auf demselben Planeten und dass wir da Hand in Hand gehen und zusammen das Ding wuppen.
Ja, da kann ich nur zustimmen und nur eine Ergänzung. Ich finde, das Thema Deep Tech wird eine sehr wichtige Rolle spielen, wirklich auch skalierbare Lösungen, Innovationen, wo wir aktuell am Anfang stehen, ja, ob es Fusionsreaktoren sind oder auch Dekarbonisierung sozusagen aus der Luft heraus oder auch Space-Technologie, ja, die wirklich auch das Überwachen und Daten überhaupt uns liefern, sozusagen über den Zustand der Welt. Und ich kann auch gleich sagen, weil wir haben ja heute, wir zeichnen ja auf, heute ist der 22. März. Und erstmal Glückwunsch an Daya und Co. von World Fund. Die haben ja heute ihren ersten Fonds geclosed mit 300 Millionen. Ja, das ist wirklich historisch. Ist der größte nachhaltige Fonds in Europa in der Geschichte. Also die haben den heute, ging das durch LinkedIn, durch überall. 300 Millionen ist schon eine Ansage für einen europäischen VC-Fonds, der nur auf Nachhaltigkeit setzt. Also Glückwunsch an Daya, an die Mitgründerin und sozusagen den ganzen Team von World Fund ist schon Respekt. Also da sieht man, hast ja auch gesagt, Europa ist auch Vorreiter und da sieht man, dass man auch in Europa aus Deutschland heraus, ja, sitzen auch in Berlin, also hat nichts mit Berlin zu tun, aber 300 Millionen für solche Dekarbonisierungsprojekte ist schon eine Ansage.
Ja, super. Also von uns auch einen riesen herzlichen Glückwunsch.
Ja, deswegen das sozusagen zum Abschluss. Wie gesagt, dann wir werden es ja eine Woche ausstrahlen ungefähr. Aber dann da ja Grüße und Glückwunsch und Tag. Vielen Dank für den spannenden Podcast. Ich finde das Thema wirklich sehr spannend, weil ich glaube, der nicht Wohngebäudesektor und vor allem der öffentliche Nicht-Wohngebäudesektor ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, das ist. Ich frage mich auch immer, ob die Kommunen auch ESG-Berichte erstellen müssen, weil von der Größe her wären sie groß genug. Ja, das sage ich mal mit einem Freund mal recherchieren lassen oder werden die auch bestraft, wenn die jetzt keine ESG-Berichte veröffentlichen? Weil von der Größe her sind sie ja vergleichbar mit großen Konzernunternehmen, da habe ich von der Politik noch keine Antwort bekommen oder zumindest Ausreden. Das finde ich auch ein spannendes Thema. Also vielen Dank. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ich immer gerne zum Abschluss sage, bitte liken, weiterleiten, empfehlen. Denn je mehr Leute den Podcast hören, desto besser für Tarek, desto besser für mich, ein bisschen Eigennutz, aber vor allem desto besser für die gesamte Impact-Szene in Deutschland, Europa und weltweit. Denn gemeinsam können wir am meisten schaffen. Vielen Dank, Tarek. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung. Bis dann.